Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. William Turner ist einer der eigenwilligsten Maler der Kunstgeschichte. Aber wie wurde er das eigentlich? Eine Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus sucht nach Antworten. Und in Berlin ist der koreanische Künstler Lee U-Fan zum allerersten Mal in einer großen Retrospektive zu sehen. Auch dazu ein Bericht. Nach zweimal Kunst, zweimal Theater in München inszenierte Klaus Peimann, Thomas Bernhards Minetti und am Deutschen Theater in Berlin wird Heiner Müller auf seine Aktualität geprüft. Wer lustig sein will, der muss ein Gespür für Timing haben. Der Schauspieler Matthew Perry hatte dieses Gespür. Das wurde ihm immer wieder bescheinigt, übrigens auch von Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry zusammen zur Schule ging. Bekannt wurde Matthew Perry als Chandler Bing in der amerikanischen Serie Friends, neben Jennifer Aniston und anderen. Für diese Rolle wurde er gleich mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Emmy. Sehr viel Aufmerksamkeit bekam der Schauspieler dann letztes Jahr für etwas ganz anderes. Für sein Buch Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, seine Autobiografie, in der er von seiner Alkohol- und Tablettensucht berichtete. 9 Millionen $ habe er in den letzten Jahrzehnten ausgegeben, um seine Sucht loszuwerden, so Perry. Gestern ist Matthew Perry im Alter von 54 Jahren gestorben. Katharina Wilhelm erinnert an ihn.
Mit der Serie Friends wurde Matthew Perry weltberühmt. In der Sitcom über 6 New Yorker Freunde spielt er Chandler Bing, der immer einen ironischen Spruch auf Lager hat.
Cheese, it's milk that you chew. Crackers, because your cheese needs a buddy.
Mit Mitte 20 bekommt Perry die Rolle. Zuvor hatte der amerikanisch-kanadische Schauspieler Nebenrollen gespielt, auch in TV-Serien wie zum Beispiel Unser lautes Heim. Friends, gedreht zwischen 1994 und 2004, wurde zu einer der bekanntesten Sitcoms überhaupt. Die Darsteller bekamen in der letzten Staffel 1 Million $ pro Folge, so viel wie sonst keine Seriendarsteller zu der Zeit. Perrys Charakter Chandler hatte in der Serie lange Pech mit Frauen. Er heiratet dann schließlich aber seine Freundin Monica, gespielt von Courtney Cox. Ein Happy End. Ganz anders das echte Leben von Perry. Er habe immer berühmt sein wollen, sagte Perry im Interview mit ABC vor einem Jahr. Doch der Ruhm habe ihm nicht wirklich helfen können.
That it did not do that. That it did not fix what I thought was, what I knew was broken.
Er sei innerlich zerbrochen. Matthew Perry ist lange schwer tabletten- und alkoholabhängig. Mit 18 habe er schon jeden Tag Alkohol getrunken.
You know, by the time I was 18, I was drinking every day.
Nach einem Unfall im Jahr 1997 bekommt er Schmerzmittel verschrieben, von denen er auch abhängig wird. Bis zu 55 Tabletten am Tag habe er genommen, erzählt er der Reporterin Diane Sawyer.
And I guess the weirdest thing I did was on Sundays I would go to open houses.
Die verrückteste Sache, die ich tat, war, zu Hausbesichtigungen zu gehen. Ich ging hin, schaute im Badezimmer, ob ich Schmerzmittel finden konnte und nahm sie mit. Die Leute dachten natürlich, Matthew Perry hat doch nicht bei uns geklaut.
Seine Abhängigkeit habe er jahrelang am Set geheim gehalten. Irgendwann konfrontierte ihn aber seine Schauspielkollegin Jennifer Aniston. In einem Interview Anfang der 2000er brach sie, darauf angesprochen, in Tränen aus. Sie hätten alle nicht gewusst, wie sie reagieren sollen.
We didn't know. We weren't equipped. We weren't to deal with it.
Trotz seiner Abhängigkeit wirkte Perry in zahlreichen weiteren Filmen mit, unter anderem in Herz über Kopf zusammen mit Selma Hayek. Mehr als 60 Entzugskuren habe er mitgemacht. 14 Mal wurde er als Folge des Drogen- und Alkoholmissbrauchs operiert. In den Interviews aus dem vergangenen Jahr wirkte Matthew Perry deutlich mitgenommen. Das Reden, das Artikulieren fiel ihm schwer. Über seine Sucht schrieb er ein Buch, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Seit 2021 sei er clean, sagte er. Wie US-Medien berichten, wurde Matthew Perry in seinem Haus in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, leblos im Whirlpool gefunden. Die Todesursache wird noch untersucht. Die Produktionsfirma Warner Brothers reagierte bestürzt auf seinen Tod und teilte mit, Matthew Perry war ein unglaublich begabter Schauspieler und genialer Komiker. Er wurde 54 Jahre alt.
Katharina Wilhelm zum Tod des Schauspielers Matthew Perry. Es gab in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, keinen Mangel an Ausstellungen mit Bildern von William Turner. Abgesehen davon, dass eine Turner-Ausstellung ein volles Museum garantiert, wirft diese Häufigkeit aber auch die Frage auf, was den Maler eigentlich so interessant macht. Die Modernität natürlich, fast abstrakt schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, aber womöglich scheint in seinen Werken auch eine tiefgehende gesellschaftliche Erschütterung durch. Turner interessierte sich für die Wissenschaften, für das, was hinter dem Sichtbaren ist. Seine Kunst ist auch eine Befragung der subjektiven Wahrnehmung. Das Lehnbachhaus in München schaut in seiner Ausstellung Three Horizons vor allem darauf, wie Joseph Mallord William Turner, so der vollständige Name, sich selbst erfand, wie Turner zu Turner wurde. Julian Ignatovic hat sich das angeschaut.
Eine der geläufigeren Anekdoten zu William Turner erzählt davon, wie sich der Maler während eines Sturms auf einem Schiff an den Mast binden ließ, um alles genau beobachten zu können. Mehrere Stunden soll er da, Odysseus gleich, durchgehalten und anschließend eines seiner berühmtesten Bilder gemalt haben, den Schneesturm.
Und es ist natürlich auch ein fantastisches Gemälde. Er hat es öffentlich gezeigt, 1842. Es stellt ein Dampfschiff dar, das in einen Schneesturm geraten ist. Man sieht die Dampfwolke, braune, dreckige Dampfwolke des Schiffs. Eine Signalrakete erhält das ganze Spektakel, aber ringsum ist ein gigantischer Wirbelsturm.
Sagt Kuratorin Karin Althaus. Wie Turner blickt der Besucher dem Sturm direkt ins Auge und wird mächtig durcheinander gewirbelt. Turners Seestücke sind heute, wie damals, eines seiner Markenzeichen. Die Münchner Ausstellung wartet mit mehreren dieser Bilder auf. Überhaupt zeigt sie in rund 80 Werken mit das Beste vom Besten und gibt gleichzeitig einen guten Überblick über Turners gesamtes Schaffen. Der zweite Höhepunkt sind die Ansichten Venedigs, an denen sich auch perfekt Turners Entwicklung nachvollziehen lässt. 1833 malt er die Lagunenstadt mit Blick auf den Dogenpalast, klassisch figürlich, fast im Stil von Canaletto. 1844 sind der Palast und die Gondeln dann noch in Umrissen zu sehen und in ein neblig-milchiges Licht getaucht. Noch einmal zwei Jahre später ist die Stadt schließlich nur noch zu erahnen und fast ganz in einem gelblich-weißen Dunst verschwunden.
Das Interessante ist ja, dass Landschaftsmalerei eine Gattung ist, die eigentlich relativ jung ist. In der Hierarchie der Künste war Landschaft nicht wirklich anerkannt. Und dass Turner sich für die Landschaftsmalerei entschieden hat, ist ja auch sehr erstaunlich. Er hat sich ganz offensichtlich extrem für Naturphänomene interessiert und hat aber versucht, Landschaftsmalerei auch wirklich auf ein anderes Niveau zu heben und da auch die Grenzen des Darstellbaren einfach immer mehr zu erweitern.
So ist Turner, für Kunstinteressierte nicht neu, der Vorreiter für Impressionismus und Abstraktion. Wie weit er dabei ging, zeigt in der Schau Turner Three Horizons ein weniger bekanntes Bild, das es unbedingt zu entdecken lohnt. Three Seascapes sieht aus wie ein Mark Rothko aus dem 19. Jahrhundert. Auch wenn Rothko mal im Spaß gesagt hat, Turner habe ihn kopiert, das Gegenteil ist natürlich wahr, wie dieses Bild zeigt.
Hat unseren Ausstellungstitel inspiriert und es ist eine hochformatige Leinwand mit zwei Seelandschaften, die übereinander gesetzt sind. Und wenn man sich das Bild genau anschaut, hat man das Gefühl, Turner hat von beiden Enden her gemalt. Also es lag vielleicht auf dem Tisch und wenn man es auf den Kopf stellt, hat man nochmal mindestens eine Landschaft, vielleicht zwei. Also diese Idee, dass da mehrere Horizonte durch das Bild laufen, ist berechtigt und es sieht wirklich aus wie ein Rothko.
Alles zu Turner und seinem Mythos ist in der Schau zu finden. Seine frühe Mitgliedschaft in der Royal Academy, die Lehrtätigkeit als Professor für Perspektive, sein Geschäftssinn und Vermarktungstalent, das ihn schon zu Lebzeiten berühmt und reich machte, seine Reisen, Tricks und Förderer. Alles das kann man nachlesen oder hören und dann in den Gemälden bestaunen. Nicht nur dort, sondern auch in Aquarellen, Skizzen, Radierungen und Lehrmaterialien, die für den Turner-Kenner vielleicht noch interessanter sind, weil sie seltener gezeigt werden und mit Turners innovativer Arbeitsweise in Verbindung stehen. Kurator Nicolas Manu erklärt,
dass die Aquarelltechnik, dass er die irgendwann auch in der Öltechnik versucht einfließen zu lassen. Also in der Akademie hat man damals die Leinwände dunkel grundiert und hat dann ins Helle reingearbeitet und er hat eben angefangen, die Leinwände hell zu grundieren. Also wie bei einem Aquarell auch, man hat das weiße Papier Und das hat dann eben bei seinen Bildern auch dazu geführt, dass die so leuchten, dass die Farben so intensiv sind, was für die Zeitgenossinnen natürlich immer ein bisschen Schock war, dass auf einmal so grelle Farben in der Ölmalerei zu sehen waren.
Darüber hinaus zeigt das Lehmbachhaus auch mystische und unerklärliche Motive von Turner, wie beispielsweise den Sturz der Anarchie oder Jakobs Vision der Himmelsleiter, hinter der allerdings ein dickes Fragezeichen prangt, weil das Bild mit herab- und heraufstürzenden Engeln und dem tosenden Meer im Hintergrund bis heute nicht entschlüsselt ist. Wie aus einem Science-Fiction-Film mutet es an und nimmt den weltberühmten Schneesturm, der gut 10 Jahre später entstand, in der Dynamik ein Stück weit vorweg. Turner in München, ein Hochkaräter, der hält, was er verspricht.
Three Horizons heißt die Ausstellung im Lehnbachhaus in München mit mehr als 80 Werken von William Turner. Julian Ignatowitsch berichtete. Jetzt zu einem Künstler, der zum ersten Mal überhaupt mit einer großen Retrospektive in Deutschland zu sehen ist. Lee Ufan, 1936 in Korea geboren, damals noch unter japanischer Besatzung. Heute lebt er in Japan und Frankreich. Seine Kunst ist eng verflochten mit der Philosophie. Auch die hat er studiert, vor allem mit Martin Heidegger, Michel Foucault und ostasiatischen Denkschulen. Er sei ein Künstler, so erzählt er es in einem Interview, der erstmal sehr lange Zeit nachdenke, bevor er überhaupt etwas auf die Leinwand bringe. In Deutschland hat Ufan immer wieder ausgestellt, nun aber seine erste große Retrospektive, die im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen ist. Carsten Probst war für uns dort. Herr Probst, vielleicht erklären Sie uns erstmal, das ist ja ganz offensichtlich ein Künstler zwischen Ost und West, ob es da Werke gibt, an denen sich diese Spannung ablesen lässt.
Ja, die ist, man kann sagen, direkt in seiner Biografie sogar angelegt. Das erste Werk finden Sie gleich in der Mitte des ersten Raumes, eine Arbeit Lee Ufans aus den späten 60er Jahren, der Zeit der Studentenunruhen auch in Korea bzw. Japan, wo er gelebt hat. Eine große quadratische Glasplatte, auf deren Mitte Lee Ufan einen großen runden Stein hat fallen lassen. Tiefe Sprünge ziehen sich dann von diesem Stein aus durch das dicke Glas. Der Stein ist dabei so quasi das naturgeformte Ding, das auf die industriell hergestellte Glasplatte trifft. Da ist an Symbolik alles drin, was Lee Ufans Werk eigentlich von Beginn an geprägt hat. Dieses buchstäbliche Aufeinanderprallen westlicher und ostasiatischer Kultur, zugleich die Kritik am Einfluss der westlichen Moderne, der für Lee Ufan eben vor allem durch die japanische Besatzungsmacht in Korea verkörpert wurde und der zu einer rasanten Entfremdung seiner Meinung nach auch der Kultur von der Natur in der Region geführt hat. Ich persönlich finde generell sein früheres Werk, das bis in die 80er Jahre reicht, eigentlich am ausdrucksstärksten, zum Beispiel eben auch im ersten Teil der Ausstellung diese großformatigen, abstrakten Malereien mit Verläufen von bewegten oder so seriell geordneten Pinselstrichen. Das ist die Reaktion, ja, dass man quasi sich in die Abstraktion flüchtet, um unter der Militärregierung in Korea auch sozusagen der Propagandakunst zu entgehen. Also er saß eigentlich immer mit seinem Werk zwischen allen möglichen Stühlen.
Auf der Website des Hamburger Bahnhofs, da ist von einer künstlerischen Intervention, wie das dann immer genannt wird, die Rede. Lee Ufan beschäftigt sich mit Rembrandt und speziell dessen Selbstbildnis mit Samtbarett von 1634. Was heißt das genau?
Ja, das ist schon irre. Also diese Installation, in die der Rembrandt hier eingebettet ist, sie betreten so einen länglichen Raum, eigentlich einen klassischen White Cube mit großem weißem Oberlicht, aber sie laufen dabei direkt über gestreute weiße Kieselsteine. In der Mitte des Raumes verläuft auf dem Boden ein mehrere Meter langer Spiegel, neben dem sich dicke Felsbrocken wie in einem erstarrten Bach so befinden und da hineinschauen. Und dieser Spiegel bzw. Bach läuft direkt bis vor Rembrandts Selbstbildnis, sodass es sich darin über Kopf spiegelt. Also befremdlich, aber in der Logik von Lee Ufans Kunst eben auch konsequent die Gleichzeitigkeit von Gemeinsamkeit und Gegensatz. Dieses Selbstbildnis fasziniert ihn, weil es so wirkt, als hebe der Maler beim Malen plötzlich den Kopf und blicke aus dem Bild, als unterbreche er das Malen. Und das, diese Unterbrechung des gewohnten Blickes, das ist das, was ihn immer wieder interessiert hat.
Jetzt ist er auf der einen Seite ein philosophischer Künstler. Sie haben das angedeutet, er ist auch ein politischer Künstler. Sagt uns diese spezielle politische Kunst noch etwas?
Also Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte ja einen sehr westlichen Blick in diese Ausstellung geworfen und glaube, dass mit diesem westlichen Blick zunächst mal ein paar Missverständnisse verbunden sind, weil man spontan diese Ausstellung als sehr ruhig empfindet, als fast kontemplativ wegen der reduzierten, strengen, installativen Formen auch dieser Malereien. Und da tanzen einem natürlich diese ganzen Klischees von ostasiatisch traditioneller Kunst vor Augen. Die Spannungen, aus denen diese Arbeiten entstanden sind, werden dann eigentlich erst nach und nach spürbar. So eine Konfrontation in der Beziehung dieser einzelnen Elemente aufeinander, die sich nicht einlösen oder auflösen oder heilen lassen. Und das trifft auf fast beängstigende Weise dann mit dieser Unruhe zusammen, die heute ja auch viele Menschen als den Weltzustand empfinden. Vielleicht kann man fast sagen, war Liu Fans Werk insofern nie so aktuell wie gerade jetzt.
Carsten Probst über die Liu Fan-Retrospektive im Hamburger Bahnhof in Berlin. Und das ist auch eine Art Retrospektive. Klaus Peimann, ehemals Intendant am Schauspiel Bochum, am Burgtheater in Wien und am Berliner Ensemble, hat sich seine eigene Arbeit, die fast ein halbes Jahrhundert alt ist, nochmal vorgenommen, nämlich Minetti von Thomas Bernhard. Ein Stück, das Bernhard als Hommage für den Schauspieler Bernhard Minetti geschrieben hatte, uraufgeführt am Württembergischen Staatstheater in Stuttgart in einer Inszenierung von Klaus Peimann, der das Theater damals leitete. Mit einem sehr starken Schlussbild, das Theatergeschichte schrieb, Bernhard Minetti sitzt eingeschneit auf einer Bank mit einer Maske im Gesicht, die ihn als König Lear zeigt, mit Verweis auf Shakespeare. Nun also Minetti 47 Jahre nach der Uraufführung nochmal für das Residenztheater in München. Dabei ist der Untertitel, ein Porträt des Künstlers als alter Mann, vielleicht nicht ganz uninteressant. Geht es um Minetti? Geht es um Peimann? Um Achim Freier, der das Bühnenbild entwarf? Oder um Manfred Zapatka, den Darsteller? Sven Rickleffs weiß mehr.
Das Schönste an dieser Aufführung ist die Maske, die Lear-Maske, die Manfred Zapatka als Minetti, als der alte Schauspieler, schließlich am Ende aus seinem Schiffskoffer holt, um sie aufzusetzen. 30 Jahre hat er nicht mehr gespielt, 30 Jahre hat er sich vor der Welt verkrochen, in Dinkelsbühl, in diesem Provinzkaff, dessen Namen er sich jedes Mal auf der Zunge zergehen lässt, bevor er ihn ausspuckt. In seiner Heimatstadt Lübeck war er als Theaterdirektor erst gefeiert und dann verjagt worden, weil er sich der klassischen Literatur verweigerte, den Lear ausgenommen, darauf beharrt er. 30 Jahre hat er den Lear dann nur noch vor dem Spiegel gespielt, täglich in der Dachkammer im Haus seiner Schwester in Dinkelsbühl. Jetzt soll er, der abgestürzte alte Schauspieler, den Lear noch einmal spielen zur 200-Jahr-Feier des Theaters in Flensburg. Deswegen ist er nach Ostende gekommen, in dieses Hotel mit seinem Koffer und der Maske mitten im Schneesturm.
Das ist eine Überwindung, dass ich den Lear spiele, noch einmal spiele. Und ein Höhepunkt, nur ein einziges Mal, meine Damen. Dann nicht mehr.
Doch der Theaterdirektor, der ihm die Rolle versprochen hat, kommt nicht. Und so redet sich dieser Minetti 90 Minuten lang in eine nie dagewesene Großartigkeit und bleibt am Ende mit der Maske im Schneesturm sitzen. Der 89-jährige Achim Freier, der Bühnenbild- und Kostümzauberer, hat für die Inszenierung des 86-jährigen Klaus Peimann dem 81-jährigen Manfred Zapatka als Minetti eine Art ultimative Liermaske geschenkt. Einen Totenkopf mit hohlen Augen und hohlem Mund unter der fahlen Pappkrone, die ein Geäst ziert, in dem zwei Totenglöckchen bimmeln. Ein Porträt des Künstlers als alter Mann heißt Thomas Bernhards Minetti im Untertitel. Diese Münchner noch einmal Aufführung hat den Untertitel, so scheint es, allein schon in seinem Personal sehr beim Wort genommen. Drei hochbetagte Männer schauen auf den Künstler als alten Mann.
Wir entwickeln fortwährend eine Tragödie oder eine Komödie, wenn wir die Tragödie entwickeln. Also im Grunde doch nur eine Komödie und umgekehrt mit den Mitteln der Zurechnungsfähigkeit, müssen Sie wissen. Immer wieder nur die Schauspielkunst.
Natürlich ist Thomas Bernhards Minetti ein Stück auch und gerade über die Kunst im Allgemeinen und das Theater im Besonderen, wie so viele andere Stücke dieses Autors, der sich einem sprachlich auf seine ebenso unnachahmliche wie oftmals auch enervierende Weise mit seinen Geistespirouetten ins Hirn bohrte. Doch die Uraufführung von Minetti ist fast 50 Jahre her. Die Kunst, das Theater, die Schauspielkunst, sie alle haben sich seitdem weiterentwickelt, ebenso wie der Zugriff der Gesellschaft auf eben diese Künste. Das sollte, das müsste man einer erneuten Aufführung eigentlich anmerken. Doch Klaus Peymann, der sich über die Jahrzehnte so überaus verdient um das Werk von Thomas Bernhard gemacht hat, will oder kann diesen Abstand zu dem sicherlich verehrten Autor nicht mehr einnehmen. Er hat Minetti in der leicht stilisierten Hotellobby von Achim Freier ganz so angerichtet, als sei die Zeit stehen geblieben, auch wenn die von Bernhard in sein Stück immer mal wieder hinein- und hinauswehenden Silvesterparty-Geher irgendwann so aussehen, als kämen sie von einer Fridays for Future-Demo. Doch ungeachtet dessen zelebriert Manfred Zapatka seinen Minetti so auf das Heftigste in einen künstlichen Furor, dass diese vielleicht tatsächlich im bernhardschen Sinne Schauspielkunst nur noch wenig mit dem Theater von heute zu tun hat.
Minetti von Thomas Bernhard am Residenztheater in München, inszeniert von Klaus Peymann. Sven Reclefs war dort. Und noch mehr Masken, genauer gesagt Totenmasken mit fauligen Zähnen, gab es gestern Abend in Berlin am Deutschen Theater zu sehen, in einem Stück mit dem etwas irritierenden Titel Der Auftrag, Psyche 17. Der bezieht sich auf Heiner Müllers Stück Der Auftrag von 1980 und lässt diesem eine Gegenrede folgen, die das Stück des Dramatikers, es geht um die Französische Revolution und deren Folgen oder eben Nichtfolgen, aus postkolonialer Perspektive beleuchten will. Das klingt so, als ob Regisseur Jan-Christoph Gockel hier ziemlich viel auf einmal will. Ob das erkenntnisreich war, das weiß Eberhard Spreng.
Die Inszenierung beginnt mit einem Bild vom Ende der Welt. Ein heruntergekommener Planwagen ist im Nirgendwo gestrandet, bizarre Gestalten mit toten Masken starksen über die Bühne, das Scheinwerferlicht eines Jeeps verliert sich im Bühnennebel und ein Gitarrist haut eine stark verzerrte Version der französischen Nationalhymne in die Saiten. An Jimi Hendrix verzerrte Fassung der amerikanischen Nationalhymne von 1969 erinnert der Sound. Dann weitere Zitate. Der einst von Dennis Hopper gespielte Fotograf aus Francis Ford Coppolas Apokalypse Now tritt auf und singt The End von den Doors. This is the end, beautiful friend. Heiner Müllers Drama Der Auftrag von 1979 nimmt eine retrospektive Haltung ein. Der Brief über das Scheitern einer Mission steht am Anfang des Stücks. Die Revolutionsemissäre de Buisson, Gayoudec und Saporta haben auf Jamaika keinen Sklavenaufstand initiieren können. Der Export der französischen Revolution scheiterte, das Zivilisationsprojekt ging nicht auf. Erstaunlich stücktreu erspielt sich das Ensemble die Konflikte zwischen dem revolutionsmüden Bauer Gayoudec aus der Bretagne, dem Revisionisten und Sohn von Sklavenhaltern de Buisson und dem schwarzen Saporta. Das Trio sitzt in einem langsam auf der Bühne kreisenden Jeep, wie Abenteurer einer Revolte, die auch heute spielen könnte. Videoeinblendungen erzählen vom aktuellen Scheitern Frankreichs in der Sahelzone, in Burkina Faso, dem Niger oder Mali. Eine bildmächtige und in ihren zahllosen Anspielungen fast überbordende Regie macht Müllers Denkstück zu süffigem Theater. Um die Akteurinnen und Akteure herum geistern Fabelgestalten, sogenanntes Kulis mit einer leicht entstellten Körperkontur, langen Fingern und überlangen Köpfen. Es sind Masken des Todes. Das anarchische Treiben dieser Kobolde widerlegt jede lebendige Ordnung auf der Bühne. Bildmächtig ist auch Müllers Engel der Verzweiflung. Er tritt, verkörpert von Eva Maria Salcher, mit großen, blutbefleckten Flügeln ins Geschehen und spielt in diesem Gewand auch die spöttische erste Liebe des Revolutionsverräters de Buisson.
Der kleine Victor hat Revolution gespielt. Hast du dir wehgetan, kleiner Victor? Komm und zeig deine Wunden.
Diesen Victor de Buisson verkörpert Julia Gräfner im grauen Anzug mit Hemd und Krawatte und mit dem sicheren Instinkt für den Vorteil in einer von Ausbeutung und Unterdrückung geprägten Welt. Die Aufführung geht so vor sich hin, bis Komi Misraim Togbunu als Supporter aus dem Geschehen aussteigt und sich an die Vorderbühne stellt.
Ich hätte es besser gefunden, wenn in dieser Geschichte es die Sklaven gewesen wären, die selbst revoltieren, um sich zu befreien, so wie es in Wirklichkeit gewesen ist, bevor die Literatur der Wahrheit den Hals umgedreht hat.
Diese Worte stammen aus der Feder von Mavusi Agbejiji. Sein Stück Psyche 17 gab das Deutsche Theater bei dem afrikanischen Autor in Auftrag, um Müllers zynische, weiße Kolonialismus- und Imperialismuskritik mit einer aktuellen Position zu konfrontieren. Wie nach der Aufführung zu erfahren war, verhinderte Heiner Müllers Verlag allerdings eine weitergehende Collage der beiden Texte. So trennt eine Pause Müllers Auftrag von Agbejijis Kommentar. Seine zentrale Frage lautet, warum haben die zu befreienden Sklaven bei Heiner Müller selbst keine Stimme? Und warum kommen, wie dereinst die französischen Revolutionsemissäre, auch heute immer noch Menschen aus dem Norden und wollen in Afrika ihre Zivilisationsmodelle durchsetzen? Der Autor stützt sich auf das emblematische Traumbild von Heiner Müllers Mann im Aufzug. Da war ein Angestellter in einem Fahrstuhl unterwegs zum Chef und fand sich plötzlich in einer Parallelwelt wieder, auf einer staubigen Straße in Peru. Hier nun ist dies eine Frau im Aufzug, auf der Suche nach einem Sehnsuchtsort, einem fernen Asteroiden, der Psyche 17 heißt. Die vorher so üppig bebilderte Bühne ist nun freigeräumt und ein Sternenhimmel senkt sich vom Bühnenboden herab. Kommen jetzt mit den Sternen neue Letztbegründungen, Vorschläge zur Überwindung von Heiner Müllers materialistischem Pessimismus? Eher nicht. Die zeitgenössische Entgegnung ist dem Sprachmonstrum nicht gewachsen. Die wunderschöne Aufführung feiert den DDR-Klassiker eher. Dieses Mal allerdings als fast barocke Revue über eine grotesk scheiternde Mission.
Jan-Christoph Gockel inszenierte am Deutschen Theater in Berlin das Stück Der Auftrag, Psyche 17. Eberhard Spreng hat sich das angesehen. Und jetzt die Kulturmeldung mit Michael Köhler.
Sie sind für anspruchsvolle Kunstschachteln bekannt, für Museumsbauten, Häuser des Wissens, der Musik, der Fotografie und jetzt eine Bibliothek. Das neue Gebäude des Schweizer Architektenbüros Herzog und Dümmeron steht in Jerusalem, hat 5 unterirdische, 6 oberirdische Stockwerke mit einer Fläche von 46.000 Quadratmetern. 7,5 Jahre nach Grundsteinlegung ist die neue israelische Nationalbibliothek in Jerusalem für die Öffentlichkeit geöffnet worden, freilich unter erhöhten Sicherheitsbedingungen. Der Neubau befindet sich zwischen dem Parlamentsgebäude, dem Israel-Museum. Herzstück wird der zentrale Lesesaal mit 200.000 Büchern. Er bietet für 600 Personen Platz. Die Bibliothek hat auch ein Bildungszentrum für Familien, Schulklassen, ein Restaurant sowie eine Buchhandlung und Auditorien. Die vielleicht berühmtesten Zeilen aus dem sogenannten Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal von 1903 lauten: Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Das ist nicht nur Kunstkrise und Sprachskepsis am Anfang des letzten Jahrhunderts, sondern auch wortreiches Versagen. Für das, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, fand der Soziologe und Geistesarbeiter Nathan Schneider in diesem Programm heute Morgen kaum noch Worte.
Die Zäsur, die am 7. Oktober hier stattgefunden hat, ist eigentlich auch ein ständiges Ringen irgendwie nach Worten. Ich meine, man schreibt oder ich schreibe oder während dem Sprechen merke ich sowieso immer auch, dass die Worte nicht existieren, um das auszudrücken, was hier am 7. Oktober passiert ist. Was danach passiert ist, das kann man einordnen, wie es einem geht.
Der israelische Soziologe Nathan Schneider heute Morgen in diesem Programm. Das Fotografen-Ehepaar Ute und Werner Mahler ist mit dem Kulturpreis 2023 der Deutschen Gesellschaft für Fotografie ausgezeichnet worden. Sie seien zwei herausragende deutsche Fotografen, die zur DDR-Zeit wie heute ihre eigene unangepasste Sicht auf die Welt in unterschiedlichen intensiven Fotoprojekten realisieren. Das sagte der Vorsitzende der Fotogesellschaft Michael Bidowitz gestern zur Preisverleihung im Potsdamer Museum Barberini. Ute Mahler, geboren 1949 im thüringischen Berker, arbeitete als freiberufliche Fotografin vor allem für die DDR-Zeitschrift Sibylle, nach der Wende unter anderem für den Stern. Ihr Mann Werner, geboren 1950 in Sachsen-Anhalt zwischen Bosdorf, arbeitete als freiberuflicher Fotograf für die Zeitschriften Für dich sowie auch für Sibylle. Nach dem Mauerfall gründeten Ute und Werner Mahler mit anderen ostdeutschen Fotografen die erfolgreiche Agentur Ostkreuz. Und zum Schluss noch ein Preis, der Entertainer Helge Schneider, der von sich selber schon mal als singender Herrentochter sprach, erhält in diesem Jahr den Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 68-jährige Musiker, Kabarettist, Regisseur, Autor habe die Jury vor allem mit seinem herausragenden musikalischen Begabung und seinem Improvisationstalent überzeugt, teilte die Landesregierung in Düsseldorf heute mit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. In den Informationen am Abend mit Josefine Schulz mehr zu den internationalen Gesprächen auf Malta zum Krieg in der Ukraine. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.